Liebe Hörerin, lieber Hörer, schön, dass du da bist. Wenn dir der Wellbeing Code gefällt, dann unterstütze uns doch gerne mit einer Bewertung auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens. Einfach ein paar Sterne oder ein kurzer Kommentar, das dauert nur wenige Sekunden, hilft uns aber enorm. Und aktiviere doch gleich die Erinnerungsfunktion, damit du keine Folge mehr verpasst. Danke dir und jetzt viel Freude mit der neuen Episode von The Wellbeing Code.
Herzlich willkommen zu The Wellbeing Code, dem Podcast rund um ganzheitliche Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität. Dein Podcast-Host ist Biogena-Geschäftsführerin Julia Hoffmann.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, willkommen zu einer neuen Episode von The Wellbeing Code. Heute sprechen wir über ein Thema, das jeder kennt, aber oft unterschätzt. Schlaf. Er ist die Grundlage für unsere Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Lebensqualität. Und doch wird er häufig vernachlässigt. Aber warum schlafen wir überhaupt? Was passiert, wenn wir nicht genug Schlaf bekommen? Und wie können wir unseren Schlaf nachhaltig optimieren? Dazu habe ich heute Magister Christina Singer zu Gast. Christina ist Ernährungswissenschaftlerin und langjährige Expertin im Biogena Wissenschaftsteam. Sie wird uns die Basics des Ein- und Durchschlafens erklären und zeigen und auch sagen, warum Schlaf weit mehr ist als bloße Erholung. Gemeinsam tauchen wir ein in die Bedeutung von Schlafhygiene, die innere Uhr und den Einfluss von Melatonin und Pflanzenextrakten, wie zum Beispiel Ashwagandha. Freu dich auf spannende Einblicke und praktische Tipps, die dir helfen, deinen Schlaf und damit auch dein Wohlbefinden nachhaltig zu verbessern. Liebe Christina, herzlich willkommen. Es ist großartig, dass du heute bei mir bist.
Danke, Julia. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf und kann und freue mich auf unser Podcast.
Wir starten gleich mit einer zentralen Frage. Liebe Christina, warum schlafen wir denn überhaupt? Und gibt es aus wissenschaftlicher Sicht grundlegende Antworten darauf, warum der Schlaf für unseren Körper und Geist so essentiell ist?
Ja, Schlafen ist eines der geheimnisvollsten Dinge, die wir tun. Und es ist eine sehr gute Frage, warum wir schlafen. Weil es ist nämlich potenziell gefährlich, weil wir sind verletzlich, wenn wir schlafen. Wir sind der Umgebung komplett ausgeliefert, wenn wir schlafen. Und trotzdem verbringen wir ein Drittel unseres Lebens im Schlaf. Und jeder muss schlafen. Weil wenn wir nicht schlafen, dann werden wir gereizt, verlangen nach süßen oder fettigen Speisen, werden ein bisschen verrückt und schließlich sterben. Man sieht das bei den Mäusen, dass die Mäuse, die nicht schlafen, schon nach einigen Tagen sterben. Also Schlaf ist gleichzeitig gefährlich, aber auch lebenswichtig. Und ein berühmter Schlafforscher, Alan Rechtschaffen, hat mal gesagt, sehr schön, dass wenn der Schlaf nicht eine absolut lebenswichtige Funktion hat, dann ist er der größte Fehler, den die Evolution je gemacht hat. Und es gibt auch verschiedene Theorien dafür, warum wir schlafen. Eine Evolutionstheorie sagt, dass ja, einerseits, obwohl Schlafen potenziell gefährlich ist, kann es uns aber auch schützen in der Nacht, weil nachts könnten wir besonders anfällig für Raubtiere sein und die Verletzungsgefahr ist viel geringer, wenn wir schlafen, also geschützt in unserer Höhle bleiben in der Nacht. Dann die Energieeinsparungstheorie, dass in der Dunkelheit ist es schwieriger, Essen zu finden. Und wenn wir schlafen, dann brauchen wir auch weniger Essen oder auch weniger Energie. Unser Energiebedarf im Schlaf sinkt um 10%. Aber natürlich, das Wichtigste ist die physische Regeneration. Ganz kurz zusammengefasst kann man sagen, dass wenn wir schlafen, der Schlaf räumt unser Müll auf. Und unser Körper, unsere Zellen, Gewebe werden repariert und verjüngt. Aber weißt du, warum wir eigentlich müde werden? Weil wir unterliegen ja einem natürlichen Schlafdruck. Also wir empfinden einen unwiderstehlichen Drang zum Einschlafen. Jeder kennt das. Und das hat etwas mit bestimmten Chemikalien im Gehirn zu tun, die sich im Laufe des Tages anhäufen. Und wir reden da insbesondere von Adenosin, Das ist ein Nebenprodukt der ATP-Produktion, also Zellenergie in den Mitochondrien. Wenn es produziert wird, wird immer auch Adenosin produziert. Und je mehr Adenosin sich ansammelt, desto schläfriger fühlen wir uns. Die gute Nachricht ist natürlich, es gibt auch etwas, womit man da entgegenwirken kann. Und das ist Koffein. Koffein wirkt der Adenosin leicht entgegen. Und deshalb macht auch eine Tasse Kaffee munter. Es ist jedoch ganz wichtig zu beachten, dass Koffein den Schlafdruck nicht eliminiert, sondern nur verzögert wahrnehmbar macht. Also längerfristige Lösung ist trotzdem Schlaf.
Mit einer Mehrfachfunktion zum Thema Energiesparen, Recharge-Funktion, als Müllabfuhr und auch für den Reparaturmodus, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Genau so ist es.
Sehr spannend. Das heißt, die erste Frage ist schon einmal mit einem klaren Ja zu beantworten. Ja, wir brauchen Schlaf zwingend und er ist essentiell für Körper und Geist. Liebe Christina, wir wissen ja auch, dass Schlaf weit mehr ist als bloße Erholung, auch so wie du gerade gesagt hast. Was genau passiert denn im Körper, während wir schlafen? Und warum ist es, wie du auch schon kurz angesprochen hast, für unsere Regeneration denn so wichtig?
Ja, was genau passiert, wissen wir nur teilweise.
Okay, das heißt, es ist noch nicht grundlegend erforscht?
Nicht alles, ja, nicht alle Mechanismen, aber der Schlaf hat natürlich mehrere wichtige Funktionen und ich kann gerne einige auflisten oder erklären. Zum Beispiel werden Erinnerungen befestigt, Erlebnisse und Informationen werden verarbeitet. Es werden neue neuronale Verbindungen geschaffen in unserem Gehirn. Das ist eine ganz wichtige Funktion, Nummer eins. Dann, wie vorher gesagt, dass es eine Müllabfuhr ist. Also Gehirn wird von angesammelten Neurotoxinen, also Giftstoffen gereinigt, während wir schlafen. Es ist nämlich so, dass wir wissen, dass in der Nacht die Kanäle zwischen den Neuronen breiter werden und so eine Flüssigkeit, so Gehirnrückenmarksflüssigkeit besser durchlaufen kann, bringt auch mit sich Zellen, die Müll aufräumen können, wegtransportieren können und einfach den Müll ausspülen aus unserem Gehirn. Und dieser Prozess, das weiß man auch, dass es im Schlaf zweimal schneller abläuft, als wenn wir wach sind. Weil einfach die Neuronen im Schlaf schrumpfen und diese Kanäle dann breiter sind. Also Schlaf regeneriert und erholt uns, weil es einfach den ganzen Müll wegräumt, die über den Tag sich angesammelt hat. Und ich mag es mir so vorstellen, dass wenn wir am Abend einen Geschirrspüler einschalten zu Hause, dass der ganze dreckige Geschirr dann gewaschen wird. So ähnlich ist mit dem Schlaf oder dem Müll in unserem Gehirn, im Körper wird dann einfach besser ausgespült. Dann eine weitere wichtige Funktion ist, dass hormonelles Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Im Schlaf werden ganz viele Hormone auch produziert, zum Beispiel Wachstumshormon, was für die Zellregeneration, für Muskelaufbau ganz wichtig ist auch. Wir wissen, dass wirklich etwa 70-80% des täglichen Wachstumshormons in der Nacht produziert wird, besonders in der Tiefschlafphase. Und dann natürlich auch unser Immunsystem wird verstärkt. Immunsystem ist aktiver in Nacht als tagsüber. Da werden viele Reparatur- und Regenerationsprozesse stattfinden. Und das merkt man manchmal auch bei Autoimmunerkrankungen, dass die Beschwerden in der Nacht stärker sind, weil einfach unser Immunsystem aktiver ist. Ja, bei Lupus oder bei Rheumatoid Arthritis treten dann in der Nacht öfter stärkere Symptome auf. Und also es gibt viele Funktionen, wie gesagt, aber auch eben Muskelwachstum findet in der Nacht statt, Gewebereparatur natürlich, auch Herstellung neuer Proteine, also wirklich alles ist nochmal verstärkt. Ja, und Schlaf scheint wirklich eine Art nächtlicher Wartung oder Regeneration zu sein für uns.
Und damit der Gamechanger für uns alle, für alle Geschlechter und auch alle Altersgruppen relativ gleichermaßen, oder?
So ist es.
Mhm. Super spannend, Christina. Schlaf, wie du auch schon gesagt hast, wird häufig mit der Regeneration und damit auch mit der mentalen Balance in Verbindung gebracht und gilt als eine der drei Säulen der Gesundheit, natürlich neben der Ernährung und Bewegung bzw. Sport. Wie würdest du die Bedeutung von Schlaf in diesen genannten Dreiklang einordnen?
Das ist eine tricky Frage, ja, weil ich komme aus Ernährungswissenschaften. Ich sollte natürlich sagen, Ernährung ist das Wichtigste. Aber wir müssen da unterscheiden, ob wir vom Überleben sprechen oder von optimaler Gesundheit.
Ja.
Weil wenn wir von Überleben reden, dann ist der Schlaf natürlich der absolut Wichtigste von diesen drei Säulen auch. Weil Menschen können in der Regel 30 bis 60 Tage ohne Nahrung überlegen, wenn sie genug Wasser zum Trinken haben. Aber der Rekord für Schlafentzug liegt ungefähr bei 11 Tagen, also deutlich weniger. Das heißt, Schlaf ist in dem Sinne wichtiger fürs Überleben. Aber ich empfehle auch niemandem, diese 11 Tage auszuprobieren, weil eigentlich nach 2-3 Tagen oder Nächten, die einfach wegbleiben, treten schon schwere Symptome auf. Also diese Reizbarkeit, Konzentrationsprobleme bis hin zu Halluzinationen.
Also gerade die Auswirkungen aufs kognitive System.
Ganz wichtig und kommen als erstes. Ja, aber wenn wir natürlich von Gesundheit generell sprechen oder von optimaler Gesundheit, dann sind natürlich alle drei Säulen wichtig, will ich auch auf dieser Stelle betonen. Aber es ist wirklich so, dass Schlaf eine Basis bildet, weil es auch direkt die anderen beiden Säulen, also Ernährung und Bewegung, beeinflusst. Mhm. Ja. Weil wenn wir Schlafmangel haben, dann wollen wir mehr essen? Natürlich, wir haben auch mehr Zeit zum Essen, wenn wir nicht schlafen.
Die sogenannten Cravings nach Süßigkeiten und Co.
Genau, also und eben mehr Zeit, aber wirklich auch diese Cravings, weil das hat etwas mit Hormongleichgewicht wieder zu tun. Weil wenn wir nicht genügend Schlaf bekommen, dann haben wir ein Ungleichgewicht bei den Hormonen, die Sättigung und Hungergefühl regulieren, also bei Ghrelin und Leptin, und haben auch dadurch diese Cravings. Mehr zu essen, ja, bei Schlafentzug. Und so kann eigentlich ein chronischer Schlafmangel wirklich zu Gewichtszunahme, zu Insulinresistenz führen und zu ernsthaften Krankheiten führen. Und andererseits, Schlafmangel reduziert auch die körperliche Leistungsfähigkeit, also beeinflusst auch den Bewegungsteil und verzögert die Regeneration nach dem Training oder erhöht auch Verletzungsrisiko. Und wenn wir nicht genug Schlaf bekommen, dann ist unsere Motivation für Training oder Bewegung auch geringer. Also so kann man eigentlich sagen, ja, Schlaf ist wirklich die wichtigste Säule bei diesem Dreiklang.
Danke dir, Christina. Du hast jetzt schon sehr klar auch ausformuliert, was bei Schlafentzug passiert. Könntest du noch einmal direkt auf das Thema, was passiert denn kurzfristig und was passiert längerfristig, was sind die Auswirkungen vom Schlafentzug, eingehen?
Ja, vielleicht zuerst bei dieser Stelle auch, wie viel Schlaf brauchen wir überhaupt und ab wann ist das ein Schlafentzug?
Ja, sehr gut, zum Start.
Also durchschnittlich wird gesagt, wir brauchen 7 bis 9 Stunden Schlaf, das ist auch individuell. Und man weiß auch, dass wenn wir älter werden, dass wir weniger Schlaf brauchen. Und wenn wir jung sind oder beziehungsweise wirklich Neugeborene, brauchen ja ganz viel Schlaf, 14 bis 17 Stunden pro Tag. Und wirklich Tiefschlaf auch, dass die Gehirnentwicklung und alles stattfinden kann. Und was vielleicht auch interessant ist, es gibt tatsächlich Menschen, die sehr wenig Schlaf brauchen.
Wirklich?
Und keine negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben dabei. Wir reden da von den sogenannten Kurzschläfern. Und das ist wirklich genetisch bestimmt, weil die haben eine bestimmte Mutation, Genmutation im Gen DEC2 und brauchen wirklich schon genetisch bestimmt weniger Schlaf und haben kein Problem damit.
Mit welchem Ausmaß werden Kurzschläfer definiert? Sind das 4-5 Stunden in dem Fall?
Das sind so 4-6 Stunden, okay. Ja, maximal. Aber wirklich 4 Stunden jede Nacht auch schon ausreichend. Aber man muss natürlich dazu auch sagen, dass es sehr selten ist, diese Genmutation. Also die meisten Menschen haben das natürlich nicht. Ja. Und es ist wichtig, zwischen natürlichen Kurzschläfern und Menschen, die durch äußere Umstände zu wenig schlafen, zu unterscheiden. Einfach Menschen, die Stress haben, meistens oder zu viel Stress, zu viel Arbeit, Belastung, sonst.
Und damit eher in die Kategorie schlecht einschlafen beziehungsweise auch schlecht durchschlafen reinfallen, oder?
Genau, so ist das, ja. Und bei den Menschen, die einfach durch äußere Umstände schlechter schlafen, bei denen hat dieser Schlafentzug natürlich große negative Auswirkungen auf die Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Weil Schlafentzug wird in Verbindung gebracht mit Diabetes, mit Krebs, Bluthochdruck, Schlaganfälle, Herzkrankungen, Depressionen, Ängsten und auch mit Alzheimer-Krankheit. Weil man hat gesehen, dass Personen mit Schlafentzug höhere Beta-Amyloid-Werte aufweisen. Also das sind diese Proteine, die bei Alzheimer-Krankheit erhöht vorkommen, als jetzt bei den Menschen, die normal schlafen. Und ich finde auch interessant, was ich in einer Studie gelesen habe, dass Menschen mit ersten Anzeichen von Bluthochdruck, die dann pro Nacht eine Stunde länger geschlafen haben.
60 Minuten.
Eine Stunde, ja. Nur länger schlafen als zuvor, dass ihre Blutdruckwerte dadurch schon deutlich besser geworden sind.
Ein simpler Lifehack, einfach nur eine Stunde länger schlafen.
Genau.
Super spannend.
So ist das. Ja, und weiß nicht, ob du das weißt, dass Schlaf auch die Hautgesundheit und das Erscheinungsbild vom Haut fördern kann.
Nein, das wusste ich ehrlicherweise nicht.
Aber du kennst den Ausdruck Beauty Sleep.
Ja, der Schönheitsschlaf.
Genau, Schönheitsschlaf, und das ist wirklich wissenschaftlich bewiesen.
Nein.
Weil im Tiefschlaf, also in unserem, besonders im REM-Schlaf, wir können gerne nochmal darüber reden.
Bitte, ja.
Steigt unsere Zellteilungsrate auch in der Haut, und alle Regenerationsprozesse, also auch in der Haut, sind einfach schneller und stärker, wenn wir schlafen. Das heißt, in der Nacht werden die Hautzellen doppelt so schnell regeneriert, als wenn wir nicht schlafen. Ja, und das heißt auch, alles, was tagsüber unsere Haut belastet hat, die UV-Strahlung, Umweltgifte und so weiter, das wird dann alles repariert, diese Schäden in der Nacht.
Ja, das ist sicherlich für viele von uns neu und definitiv auch super interessant und damit gleich noch mehr Bedeutung für REM- und Tiefschlafphasen, worauf wir dann gleich noch einkommen, Christina. Der zirkadiane Rhythmus, also unsere innere Uhr, spielt, wie du schon angedeutet hast, eine zentrale Rolle für unseren Schlaf. Kannst du uns bitte erklären, wie dieser Rhythmus funktioniert und wie wir ihn auch gezielt unterstützen können, um besser zu schlafen?
Ja, also der zirkadiane Rhythmus oder unsere innere Uhr ist so ein biologisches System, das unseren Körper in einem 24-Stunden-Zyklus steuert. Und diese innere Uhr koordiniert Schlafwachzyklen, Hormonproduktion, Körpertemperatur, Stoffwechselprozesse, koordiniert auch, wann unsere Organe am aktivsten sind oder weniger aktiv sind. Zum Beispiel, manche kennen das vielleicht, wenn man in der Nacht um 2 Uhr ungefähr immer aufwacht,
ja,
dann sagt man, das ist die Leber. Mhm. Das, man weiß, dass wirklich die Leber die aktivste Zeit in der Nacht ungefähr um 2 Uhr hat, die stärkste Entgiftung und so. Und das wird auch durch die innere Uhr dann reguliert. Und das zirkadiane System wird durch Licht gesteuert. Also Helligkeit unterdrückt die Produktion von Melatonin. Das ist unser Schlafhormon. Und bei Dunkelheit steigt die Melatoninproduktion in der Zirbeldrüse. Und das bereitet auch den Körper dann für Schlaf vor, dass wir besser einschlafen können. Ja.
Und damit auch Blaulicht, oder?
Genau. Das Thema Blaulicht gehört zur Schlafhygiene. Also wenn wir fernschauen oder Computer oder Handyscreens mit Blaulicht, genau, dass dieser Blaulicht dann Melatoninproduktion unterdrückt. Und das sollte man am Abend besser nicht machen. Ja. Aber unsere Gene scheinen da auch eine wichtige Rolle zu spielen wieder, also überall natürlich. Und man weiß, dass Melatonin früher produziert wird, wenn wir genetisch Frühaufsteher sind, und später produziert, wenn wir Nachteulen sind.
Und das ist Teil der Genetik und somit auch nicht wirklich antrainierbar?
Genau, man kann es natürlich ein bisschen antrainieren, aber das ist genetisch gesteuert. Ja. Und was wir auch wissen, dass die Produktion von Melatonin mit zunehmendem Alter abnimmt. Und man weiß eben, dass eine 70-jährige Person nur noch ein Viertel so viel Melatonin produzieren kann wie eine 20-jährige Person. Also viel, viel weniger. Aber natürlich, neben Melatonin beeinflussen auch andere Hormone unsere innere Uhr. Cortisol und Testosteron zum Beispiel werden auch in der Früh verstärkt produziert und ausgeschüttet, dass wir aktiv sind, dass wir aufstehen können, dass wir motiviert sind. Ja.
Und auch gut gestärkt für den Tag, dank der Müllabfuhr, dank dem Recharge-Programm und vielen weiteren Funktionen vom Schlaf.
Genau. Und wenn du fragst, wie können wir unterstützen unsere innere Uhr, dann natürlich durch die Schlafhygiene, dass wir einfach regelmäßige Schlafzeiten einhalten, Tageslicht nutzen, Blaulicht am Abend vermeiden, ja. Schlafumgebung optimieren, dass es dunkel ist, wenn wir schlafen, dass kühl ist, ja, dass leise ist und so weiter. Also das alles natürlich, aber es ist spannend, dass wir sehen, dass auch bestimmte Pflanzenstoffe, besonders Polyphenole in den Pflanzenstoffen, auch den zirkadianen Rhythmus regulieren können.
Die Helfer aus der Natur.
Die Helfer aus der Natur, genau. Weil die Polyphenole können die Gene der zirkadianen Uhr regulieren. Und wir reden da zum Beispiel von Resveratrol, ja, was in den Weintrauben oder in den Schalen von Weintrauben vorkommt, oder Rotwein auch, obwohl von Rotwein müssten wir sehr viel trinken und dann ist wieder der Alkohol nicht so gesundheitsfördernd.
Ja, und auch also schlaffördernd.
Und schlaffördernd, ja, weil eben Alkohol lässt uns zwar besser einschlafen manchmal, weil wir einfach entspannter sind, aber es stört das Durchschlafen, also ist nicht förderlich für Durchschlafen.
Und hat auch einen Einfluss auf die unterschiedlichen Schlafphasen, oder?
Genau, das auch nochmal, ja. Oder wir können auch Grüntee einsetzen dafür, dass wir gut schlafen, weil, also vielleicht nicht direkt den Grüntee trinken am Abend, weil es auch einen Teil von Koffein hat, aber es gibt ja auch den Pflanzenstoff Epigallocatechingalat, also EGCG abgekürzt. Und dieser Pflanzenstoff, das ist den Polyphenol, und das fördert wieder diesen zirkadianen Rhythmus. Oder Kurkumin aus Kurkuma oder Quercetin. Also es gibt sehr viele Pflanzenstoffe, die das auch auf natürliche Weise unseren Schlafrhythmus unterstützen können.
Super interessant, Christina. Stichwort REM- und Tiefschlafphasen, wobei es noch weitere gibt. Welche Schlafphasen gibt es denn gesamt und welche Bedeutung haben vor allen Dingen der angesprochene Tiefschlaf und der REM-Schlaf konkret für uns?
Ja, der Nachtschlaf besteht aus 4 bis 5 Zyklen und jeder Zyklus dauert ungefähr 90 Minuten und besteht aus mehreren Phasen, wie du schon gesagt hast. Und wir haben am Anfang die Einschlafphase, das ist die kürzeste Phase, dauert so 5 bis 15 Minuten höchstens. Und das ist unser Übergang zwischen Wachsein und Schlaf. Wir entspannen uns langsam, Herzschlag wird langsamer, Atmung wird langsamer. Und im Gehirn kann man messen und feststellen, spezifische Gehirnwellen, Beta-Wellen in dieser Phase. Das heißt, wenn wir Beta-Wellen im Gehirn haben, dann ist das die Einschlafphase. Danach kommen wir in einen leichten Schlaf ein, dauert ungefähr 20 Minuten höchstens. Und das ist, wenn der Körper sich weiter vorbereitet auf tiefere Schlafphasen, Muskel entspannen sich, Körpertemperatur sinkt. Das ist auch die Phase für Powernaps.
Dementsprechend so kurz gehalten.
Genau, die kurzen Phasen. Und da können wir auch andere Wellen, Gehirnwellen messen, das sind die Alpha-Wellen. Und das ist auch die Phase, was man bei den Hypnosen nutzt. diese tiefe Entspannung, aber noch nicht Tiefschlaf.
Verglichen dann mit leichtem Schlaf.
Genau, ein leichter Schlaf und Erholung. Und wenn wir weiter schlafen, dann kommen wir in die Tiefschlafphase rein. Und das ist die tiefste und erholsamste Schlafphase. Und es ist schwer, auch jemanden aufzuwecken, wenn jemand in dieser Phase schon drinnen ist. Das wird durch die Delta-Wellen charakterisiert. Das ist das, was man messen kann dann. Und das ist ganz wichtig für körperliche Regeneration, Erholung, Immunsystem stärken, das wir vorher angesprochen haben. Auch Zellreparatur findet in dieser Phase statt. Wachstumshormone werden ausgeschüttet, Heilungsprozesse werden gefördert. Und diese Abfallprodukte aus dem Gehirn, die werden dann abtransportiert. Und dann gibt es aber noch eine Phase, eben diese REM-Tiefschlafphase. Die REM kommt ja aus Rapid Eye Movement, also wo unsere Augen sich schnell und leicht bewegen, wenn wir schlafen. Das heißt, wir haben eine hohe Gehirnaktivität, aber gleichzeitig sind unsere Muskeln so entspannt wie fast gelähmt. Und das merkt man manchmal auch, wenn man aufgeweckt wird oder aufwacht plötzlich in dieser Phase, hat man manchmal das Gefühl, ich kann mich nicht bewegen. Und dann braucht es ein bisschen, bis man aus dieser Phase rauskommt. Ja. Und diese Phase ist auch, wo wir träumen. Und diese REM-Schlafphase ist ganz wichtig für Gehirnentwicklung. Das heißt, für die Babys natürlich, die verbringen ganz viel Zeit in dieser Phase, sogar 50% vom Schlaf, wir ein bisschen weniger.
Wie viel verbringen wir im Schnitt?
Ja, 20% vielleicht. Aber das ist ganz wichtig für unsere emotionale Verarbeitung, das ist wichtig für die psychische Gesundheit, für Gedächtnisbildung zum Beispiel. REM-Schlaf fördert kreatives Denken, motorische Fähigkeiten, auch die Fähigkeit, komplexe Probleme zu lösen. Also wirklich das Kognitive wird da unterstützt und entwickelt.
Und damit auch super wichtig für das Thema Stressresilienz.
Auf jeden Fall, ja. Also beides, Tiefschlaf und REM-Schlaf, weil es sind unterschiedliche Funktionen, aber beides wichtig.
Wie ist der optimale Anteil der Tiefschlafphasen?
Es ist unterschiedlich. Also wenn wir daran denken, dass ein Schlafzyklus 90 Minuten dauert und dass die ersten Schlafphasen ganz kurz sind, vielleicht maximal eine halbe Stunde insgesamt, dann bleibt eine Stunde übrig für Tiefschlaf und für REM-Schlaf.
Sehr gut. Und alles darüber hinaus ist natürlich optimal im Sinne der Gesundheit.
Ja, also das ist ja nur ein Zyklus. Ja. Und wir machen ja 4 bis 5 Zyklen durch in der Nacht. Das heißt, es ist nicht einmal 90 Minuten, sondern 4 bis 5 mal 90 Minuten. Ja.
Liebe Christina, Powernaps hast du auch schon ganz kurz angesprochen und die ideale Zeit. Powernaps werden oft empfohlen, aber auch kontrovers diskutiert und für viele sind Powernaps gar nicht so einfach in der Umsetzung. Ich selbst kann mich da auch anschließen. Sind sie wirklich hilfreich und falls ja, wie lang sollte ein optimaler Powernap sein, um erfrischend zu wirken, ohne auch den Nachtschlaf zu stören? Und vielleicht auch ohne, dass man sich im Anschluss super müde fühlt?
Ja, das ist eine wichtige Frage. Wir wissen, dass Powernaps tatsächlich sehr hilfreich sein können. Also es spricht nichts dagegen. Aber sie müssen richtig eingesetzt werden, damit dass wir die Leistungsfähigkeit und Konzentration auch unterstützen können. Das heißt, die ideale Länge ist ungefähr 10 bis 20 Minuten. Das ist die Zeit, was wir brauchen, dass wir einen kurzen Reset machen, so wie für Computer. Ja? So ein Reset für Computer, ein Reset für unseren Körper, 10, 20 Minuten. Und das gibt uns so einen Aufmerksamkeitsschub und verbessert auch die motorischen Fähigkeiten, so wie Tippen oder Klavierspielen, hilft und unterstützt. Aber es ist wichtig, dass die Powernaps nicht mehr oder nicht länger als 30 Minuten sind, weil dann kommen wir in die Tiefschlafphase rein und wenn wir dann aufgeweckt werden, dann sind wir schlecht gelaunt, müde und nicht wirklich konzentrationsfähig. Und natürlich kann man auch den ganzen Schlafzyklus, also 90 Minuten schlafen, wenn man jetzt eine Nacht davor schlecht geschlafen hat, wenn man genug Zeit hat. Aber eben Powernap normalerweise so 10, 20 Minuten.
Das bedeutet, den Wecker bei einem Powernap dann auf Snooze zu schalten und weiter zu schlafen, ist keine gute Idee, denn dann kommt es genau zum gegenteiligen Effekt.
Genau, das ist keine gute Idee. Und der Zeitpunkt ist auch wichtig, also eher am früheren Nachmittag, nicht zu spät, weil sonst können wir am Abend wieder nicht so gut einschlafen.
Also eher das wohlbekannte Mittagsschläfchen.
Genau, so zwischen 1 und 3 Uhr ungefähr am Nachmittag.
Stichwort Tracking. Immer mehr Menschen setzen auf Gadgets und Tracker, die auch den persönlichen Schlaf messen und interpretieren können. Warum wird da neben zum Beispiel den Schlafphasen auch der Ruhepuls und HRV mit berücksichtigt als wesentliche Parameter?
Die Schlaftracking-Geräte sind wirklich interessant dafür, dass wir unseren Schlaf besser kennenlernen und Schlafmuster. Und der Ruhepuls und der Herzfrequenzvariabilität geben auch interessante Einblicke in unser Schlafmuster, aber generell auch in die ganze Gesundheit. Weil Ruhepuls zum Beispiel, das gibt die Anzahl der Herzschläge pro Minute im Ruhezustand an. Und wenn wir einen niedrigen Ruhepuls haben, dann ist das gut, dass wir haben einen tieferen, erholsameren Schlaf. Der Körper ist damit in einem Zustand für Erholung und Entspannung. Unser parasympathisches Nervensystem ist aktiviert. Wir sind in Ruhemodus und das ist gut für den Schlaf natürlich. Und wenn wir aber einen erhöhten Ruhepuls festgestellt haben, dann ist das Hinweis für Stress, für körperliche Anspannung, unzureichende Erholung. Und der Körper ist dann ständig ein bisschen so in Alarmzustand. Dann müssten wir Stress reduzieren. Oder Herzfrequenzvariabilität, das bedeutet, dass die Zeit zwischen den Herzschlägen nicht immer gleich ist. Aha. Und das ist auch gut und normal so. Und das misst eben die Unterschiede, wie lange es dauert, bis das Herz wieder schlägt. Und wenn wir eine hohe Herzfrequenzvariabilität haben, also einen höheren Unterschied, dann ist das gut. Das zeigt, dass unser Herz flexibel ist und auch sehr gut auf verschiedene Situationen reagieren kann. Und das ist ein gutes Zeichen auch für Resilienz, für gute Resilienz. Also diese höheren Unterschiede sind gut für unsere Gesundheit. Und wenn wir niedrigere Unterschiede haben, dann ist das wieder ein Hinweis auf Stress, Hinweis darauf, dass unser Nervensystem nicht so ausgeglichen ist und Sympathikus, Parasympathikus nicht so gut ausbalanciert sind. Und der Ruhepuls und Herzfrequenzvariabilität, die sind nicht nur für Schlafqualität wichtig, sondern für allgemeinen Gesundheitszustand, wie wir mit Stress zurechtkommen, ob wir resilient sind oder nicht.
Und damit ist auch das 24-Stunden-Tracking natürlich absolut sinnvoll und die meisten Gadgets haben sich ja mittlerweile weiterentwickelt und sind nicht mehr nur Schlaftracker. Da oute ich mich persönlich auch. Ich trage seit mittlerweile 5 Jahren einen der bekanntesten Ringe und habe damit sehr, sehr viel Bewusstsein für meine eigene Schlafgesundheit, für die Schlafhygiene und auch für die zahlreichen Vorteile bei gutem Einschlafen und Durchschlafen erlernt und damit großes Bewusstsein entwickelt. Also finde ich sehr, sehr spannend und deine Infos von heute passen da natürlich perfekt dazu. Auch die zusätzliche Unterstützung durch Melatonin, Pflanzenextrakte wie Ashwagandha, Magnesium oder auch Aminosäuren wird immer beliebter. Welche Rolle spielen denn diese Nährstoffe bei der Schlafgesundheit und wann machen sie deiner Meinung nach Sinn, Christina?
Ja, die Wirkung und Anwendung hängen natürlich von den individuellen Bedürfnissen und auch Schlafproblemen ab. Worauf man auf jeden Fall achten sollte, ist hochqualitative Produkte.
Klar.
Also geprüfte Präparate, frei von Zusatzstoffen, hochwertige Rohstoffe und so weiter. Aber zum Beispiel, wenn wir mit Melatonin arbeiten oder Melatonin einsetzen, das reguliert den Schlafwachrhythmus, ist besonders hilfreich bei Jetlag oder bei Schichtarbeit oder auch wenn wir älter werden und einfach natürlicherweise nicht mehr so viel Melatonin produzieren können, können wir das auch supplementieren. Dann Ashwagandha zum Beispiel ist eine von meinen Lieblingspflanzen, eine adaptogene Pflanze. Aus Indien kommt das, aus ayurvedischer Lehre. und ist auch bekannt als Schlafbeere. Der Name sagt dann selber schon, was es macht. Und das kann man einsetzen, wenn man stressbedingt nicht so gut schlafen kann, wirklich auch nicht durchschlafen kann oder auch einschlafen, weil man nicht aufhören kann zu denken. Ja? Mhm. Die ganzen Gedanken am Abend, wenn man sie nicht ausschalten kann, dann geht Ashwagandha gut. Dann Magnesium ist eine natürliche Substanz, die man einsetzen kann, um die Muskulatur zu entspannen, Nervensystem zu entspannen. Und das ist auch gut bei Kindern, weil viele Pflanzenstoffe kann man vielleicht bei kleinen Kindern nicht einsetzen, aber Magnesium geht immer, ein guter Tipp für die Kinder.
Ja.
Bei Magnesium ist empfehlenswert, wenn man eine bestimmte Magnesiumverbindung einsetzt, weil es einen zusätzlichen Effekt hat, und das ist Magnesiumbisglycinat, mhm, weil da ist Magnesium an die Aminosäure Glycin verbunden, mhm, und wird damit gut aufgenommen. Aber die Aminosäure Glycin hat auch noch diese Eigenschaft, dass es beruhigend wirkt für den Körper und wird wirklich auch in der Forschung, in Studien oft eingesetzt und zeigt bei Schlafproblemen einen sehr guten Effekt.
Mhm. Somit auch wieder der Zusammenhang bei Glycin zwischen Schlaf und Beauty.
Genau, so ist das. Ja, für die Haut genauso. So ist das. Und wenn wir von Aminosäuren sprechen, dann natürlich Tryptophan, eine ganz wichtige Aminosäure für Schlaf, oder eigentlich noch die aktivierte Form des 5-HTP, 5-Hydroxytryptophan. Weil daraus produziert der Körper Serotonin zuerst, das ist unser Glückshormon. Aha. Und daraus, wenn es dunkel wird, produzieren wir Melatonin, und das ist unser Schlafhormon. Das heißt, man kann damit unterstützen. Und ja, wichtig wäre, dass wenn man zum Beispiel Melatonin einnimmt, was ja die Hilfe für Einschlafen ist, dass man dann so vor dem Einschlafen, vielleicht 30 Minuten vor dem Einschlafen macht, auch Magnesium dann am Abend einnehmen für die Entspannung.
Ja, meine absoluten Gamechanger sind die Kombination aus Tryptophan, Magnesium natürlich, aber auch unser Sleep-Produkt mit den Pflanzenstoffen und auch etwas Melatonin mit dabei, gerade für lange Tage. Bei reiseintensiven Tagen ist das für mich die Schlafgarantie, und mein Ring zeigt dann auch immer sehr gute Ergebnisse mit dieser Kombination.
Ja, das ist sehr schön zu hören, ja, weil das ist natürlich eine super Kombination, alles drinnen. Und wenn du dann auch wirklich in echt die Wirkung sehen kannst, schwarz auf weiß, ist das natürlich das Beste.
Und das bei nicht immer optimaler Schlafhygiene zugegebenermaßen. Aber das sind so die kleinen Helfer, die man nicht mehr hergeben mag. Liebe Christina, Melatonin, da gibt es ja auch die bekannte Aussage, dass Melatonin süchtig machen soll. Wie stehst du dazu?
Das ist definitiv nicht korrekt und widerspricht auch dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Forschung. Das ist kein klassisches Schlafmittel, und das ist eine natürliche Substanz, ein Hormon, das in unserer Zirbeldrüse produziert wird und einfach Schlafwachrhythmus reguliert. Weil klassische Schlafmittel wie Benzodiazepine zum Beispiel wirken direkt auf das zentrale Nervensystem und können deswegen auch Abhängigkeiten verursachen. Aber Melatonin hat keine sedierende Wirkung. Das fördert einfach den natürlichen Rhythmus. Und in Studien sieht man auch, dass Melatonin auch bei längerem Gebrauch keine Abhängigkeit auslöst, weil es beeinflusst keine Rezeptoren im Gehirn. Also es wirkt einfach anders. Und wenn Menschen sagen, dass sie nach dem Absetzen von Melatonin schlechter schlafen, dann hat das nichts mit Abhängigkeit zu tun, sondern einfach damit, dass die ursprünglichen Schlafprobleme wieder zurück sind, weil wir wenig Melatonin haben.
Weil man die Unterstützer nicht mehr zu sich nimmt.
Genau, so ist das.
Somit können wir klare Entwarnung geben, Melatonin macht definitiv nicht süchtig.
So ist das, auf jeden Fall.
Liebe Christina, nun bin ich sehr neugierig nach allem, was du uns heute schon erzählt hast. Wie sieht denn deine persönliche Schlafroutine aus? Gibt es da vielleicht auch bestimmte Rituale und Gewohnheiten, die dir helfen, besser zu schlafen, gerade auch in stressigen Zeiten?
Ja, das ist wieder eine sehr gute Frage, Julia. Theorie versus Praxis. Ich bin ganz ehrlich, bin auch nicht 100% perfekt.
Wie niemand von uns.
Genau. Und man kann natürlich über Schlafhygiene reden, aber ich liebe es, kurz vorm Schlafengehen noch ein bisschen fernzusehen. Oder ich lese und schreibe auch die letzten Nachrichten auf meinem Handy, bevor ich das Licht ausschalte. Also ich glaube, das machen viele. Ich muss aber auch sagen, dass ich keine großen Probleme habe mit Schlaf, sonst würde ich das vielleicht ändern. Aber was ich tatsächlich tue, wenn ich im Bett liege und das Gefühl habe, ich kann nicht einschlafen oder das dauert lange, dann tue ich meinen Körper mental entspannen. Also ich denke einfach meinen ganzen Körper durch, fange mit den Zehen und Füßen an und sage mir in meinen Gedanken, dass ich fühle meine Füße, ich entspanne meine Füße sind entspannt und gehe dann wirklich alle Körperteile durch, Beine, Bauch, Hände, Arme, Gesicht. Und meistens, bevor ich alles durch habe, schlafe ich schon. Mhm.
Damit hast du den Fokus verschoben.
Ja, genau, das auch natürlich. Und was ich wirklich, woran ich stark glaube, Worte oder auch Gedanken sind Energie und sie wirken. Das heißt, unser Körper reagiert auf unsere Gedanken und Wörter. Und ich sage mir manchmal auch vor dem Schlafengehen oder im Bett, vorm Einschlafen, ich werde heute gut schlafen und mein Körper wird sich im Schlaf regenerieren und reparieren. Mhm. Also ich gebe quasi Befehl für meinen Körper. Und da gibt es eigentlich mittlerweile viele Beweise. Ich liebe den Dr. Ellen Langer, ist eine Professorin aus Harvard University und macht ganz viel Forschung in diesem Gebiet und sagt einfach, dass die Worte tief in unser Nervensystem eingreifen können und das, was wir denken oder uns sagen, dass es dann auch Realität wird. Mhm. Also das nutze ich am Abend.
Ja. Und das oft. Von einem Harvard-Professor.
Genau, so ist das, ja. Und aber natürlich, wenn ich stressige Phasen habe, dann sehr gerne auch Pflanzenstoffe. Also Ashwagandha habe ich immer zu Hause. Ja. Wie gesagt, meine Lieblingspflanze. Melatonin habe ich auch immer dabei. Und wenn ich auf Reisen bin, besonders so Langstreckenflüge und mit verschiedenen Zeitzonen, dann habe ich immer Melatonin dabei. Ja. Und mein ganz persönlicher Tipp noch, wenn ich Probleme habe mit Einschlafen oder Durchschlafen, dann bei mir ist meistens das Thema Leber. Das heißt, ich versuche am Abend dann nicht mehr zu essen oder nicht so viel zu essen. Und was sehr gut hilft bei mir, sind die Bitterstoffe oder Pflanzenstoffe generell für die Leberunterstützung. Ja. Also Artischocke, Mariendistel, Brokkoli-Extrakt. Ja,
so Bitterstoffe. Für die innere Uhr, wenn die sich meldet.
Genau, und die Leberunterstützung. Ja.
Liebe Christina, wie stehst du zu Sport bzw. erhöhter Bewegung vorm Schlafen?
Also Bewegung ist gut für den Schlaf, aber nicht direkt vorm Schlafen gehen, weil einige Stunden vorm Schlafen gehen sollten wir schon zur Ruhe kommen. Das gehört zur Schlafhygiene auch. Also Bewegung tagsüber, ja, aber nicht direkt vorm Schlafen gehen.
Alles klar, danke auch für die Orientierung und generell für deinen Tipp, der ist zum Thema Worte, der ist natürlich nicht nur für sich selbst wunderbar, sondern auch im Einsatz bei seinen Liebsten und vor allen Dingen bei Kindern auch ganz hervorragend. Um ihnen Geborgenheit zu geben und Sicherheit und damit einen guten Start in den Schlaf.
Ja, das so ist das. Kann man sehr gerne für die ganze Familie verwenden.
Genau. Viele Menschen, besonders Eltern, erleben, dass sie durch kleinere Kinder und oder natürlich auch einen vollen Alltag, doppelt, dreifach Belastungen, oft nicht zu ihrem idealen Schlafpensum kommen. Das kennen wir beide definitiv auch. Welche Tipps hast du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer für genau diese Lebensphase, um dennoch ausreichend Regeneration und Balance zu finden?
Diese Lebensphasen sind natürlich nicht einfach, aber es gibt da auch Strategien. Als erstes müsste man Schlaf wirklich priorisieren. Also man müsste die Wichtigkeit verstehen und dann ist das eine Teamaufgabe. Vielleicht aufteilen, dass beide Elternteile auch verfügbar sind, dass man abwechselnd sich schlafen lässt gegenseitig. Ja. Auch Schlafzeiten des Kindes nutzen bei Kleinkind. Nicht perfekt, also nicht vielleicht die Küche aufräumen, während das Kind schläft, sondern selber auch schlafen. Das ist wichtiger dann in dem Sinne.
Fokus auf einen selbst damit und nicht auf die Umgebung, auf Haushalt und andere potenziell wichtige To-Dos.
Genau, dann Powernaps natürlich einbauen. Auch Schlafhygiene hier, ja, dass man im Dunkeln schläft, dass möglichst leise ist. Aber ganz wichtig finde ich da auch die Nährstoffe wieder. Ja, weil wenn man schon ein Kind hat oder mehrere Kinder, auch dass man oft, weil in der Schwangerschaft zum Beispiel, in der Stillzeit, dann hat man einen höheren Bedarf für die Nährstoffe. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas fehlt, auch höher. Und wir brauchen mehr Eisen, wir brauchen mehr Folsäure, B-Vitamine generell, aber auch Magnesium, viele andere Nährstoffe. Und das empfiehlt sich auch mal messen. Also ich bin ein Fan von Messen. Und dann eine Mikronährstoffanalyse zu machen und dann supplementieren, was fehlt. Dass man auch bessere Resilienz hat, ja? Dass man auch mit diesen stressigen Zeiten besser zurechtkommt, besser einschläft, besser durchschläft.
Aha. Nährstoffräuber Stress.
Genau.
Das Statement zum starken Team fand ich ganz besonders spannend, auch in Richtung Female Self-Leadership. Liebe Christina, es gibt auch viele Mythen über Schlaf, die sich weiterhin vermeintlich hartnäckig halten. Gibt es einen Irrtum, den du heute gerne ein für alle Mal aufklären und aufräumen möchtest?
Ja, sehr gerne. Also ein besonders verbreiteter Mythos ist, man kann Schlaf nachholen.
Ja, am Wochenende zum Beispiel.
Am Wochenende, ja. Oder irgendwann werde ich dann mehr schlafen. Aber Schlaf ist kein Konto, also auf dem man einfach ein Guthaben oder Schulden aufbauen kann. Und natürlich kurzfristige Schlafdefizite, wenn jetzt eine Nacht kürzer gewesen ist oder ein paar Tage, kann man teilweise ausgleichen. Aber einen chronischen Schlafmangel kann man nicht wirklich ausgleichen. Und das führt wirklich zu negativen Effekten für die Gesundheit. Das haben wir vorher schon gehört oder angesprochen.
Alles unter 7 bis 9 Stunden regelmäßiger Schlaf,
korrekt? Genau, 7 bis 9 Stunden sollte man schon regelmäßigen Schlaf haben.
Wenn du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen essentiellen Gedanken mitgeben könntest, was ist für dich der wichtigste Schritt, den jeder tun kann, um die Qualität seines Schlafs zu verbessern?
Ich finde, das Wichtigste ist wirklich zuerst zu verstehen, dass es wichtig ist.
Die Bedeutung von Schlaf.
Bedeutung von Schlaf und was passiert auch längerfristig, was, wenn wir nicht genug Schlaf bekommen. Also nicht nur, dass wir uns ständig müde fühlen, sondern dass es auch auf die ganze Gesundheit eine Auswirkung hat.
Und damit auch auf die gesamte Lebensqualität.
Genau. Auch wie lange wir leben, wie gut wir leben.
Ja.
Also Longevity.
Ja. Ja. Das wie ist gut wir psychisch auch aufgestellt sind, emotional selbstverständlich gleichermaßen.
Genau, also das ist eigentlich das Wichtigste. Und dann kann man sich anschauen, okay, was kann ich bei der Schlafhygiene machen? Welche Substanzen kann ich einsetzen? Was brauche ich? Mhm. Aber zuerst zu verstehen, dass es wichtig ist.
Mhm. Und dem Schlaf dann die Priorität zu geben, die er auch verdient.
Genau, und die gleiche Priorität, die wir für Ernährung oder Bewegung geben.
Ja. Ja,
weil wir wollen essen. Aber genauso müssen wir schlafen.
Stimmt, ja, Schlaf ist noch gar nicht so beliebt im Vergleich zur Ernährung oder Bewegung, wenn man Menschen befragt, wie wichtig die Schlafgesundheit für einen selbst ist. Und da und dort wirkt es auch lässig oder cool, wenn man angibt, mit wenig Schlaf auch auszukommen.
So ist das.
Leider. Zum Abschluss, liebe Christina, was bedeutet für dich persönlich Wohlbefinden und welche Rolle spielt Schlaf dabei auch im Hinblick auf die langfristige Gesundheit und Lebensqualität? Bitte um dein Abschlussstatement.
Ja, also Schlaf spielt für mich eine sehr wichtige Rolle. Ich muss zumindest 8 Stunden Schlaf bekommen pro Nacht. Mein Kind ist zum Glück auch schon groß. Also ich bekomme meistens meine 8 Stunden Schlaf ohne Probleme. Und ja, Wohlbefinden ist für mich ein Gleichgewicht zwischen Körper, Geist, Seele, also genügend Schlaf, aber auch eine sinnvolle Arbeit, zwischenmenschliche Kontakte. Das gehört alles unbedingt dazu, dass ich mich wohlfühle. Und ich sehe Schlaf als eine Investition in Langlebigkeit und in Lebensqualität.
Sehr stark. Liebe Christina, vielen herzlichen Dank für deine inspirierenden Einblicke und auch die vielen praktischen Tipps, die du uns heute mitgegeben hast. Ich finde, du hast uns vor Augen geführt, dass Schlaf weit mehr ist als Erholung. Er ist der Schlüssel für ein gesundes, glückliches und erfülltes Leben. Vielen Dank an dich.
Dankeschön.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, nutzt dieses Wissen, um eure Schlafqualität nun aktiv zu verbessern. Denn guter Schlaf ist keine Nebensache. Er ist Lebensqualität pur und auch eine Investition in sich und sein Leben. Bis zur nächsten Episode von The Wellbeing Code. Bleibt gesund und schlaft gut.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.